Yo, gonna teach you something neat from the ear to the nose, down to the throat. We're here to teach, ready to promote. Learning is our mission and we won't stop. Spreading knowledge from the bottom to the top.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 17 von Hals über Kopf, dem Podcast über alle Themen der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Kopf-Hals-Chirurgie. Mein Name ist Tobias Albrecht und bei mir sitzt wieder Stefan Wolpert. Hallo Stefan.
Hallo Tobias, heute starten wir mit einem tollen Thema, und zwar mit dem Thema Hörstörung.
Hörstörung per se ist ja ein relativ weites Feld, zumindest weiter, als man so auf den ersten Blick denkt.
Ja, das stimmt. Und deswegen machen wir nach einem kurzen Überblick den Fokus auf die sogenannte Schallempfindungsschwierigkeit und die ganzen chronischen Entzündungen, mit denen wir uns vor allem im Alltag rumschlagen, die besprechen wir dann im nächsten Semester. Ich darf schon mal verraten, dass wir wieder Experten eingeladen haben, diesmal möglicherweise sogar in zwei Folgen, aber ich hoffe, dass das klappt, kann ich noch nicht versprechen.
Dann starten wir mal mit dem Überblick. Also grundsätzlich gibt es zwei Arten von Hörstörungen, die Schallleitungsschwerhörigkeit und die Schallempfindungsschwerhörigkeit. Bei der Schallleitungsschwerhörigkeit ist das Problem, dass der Schall nicht richtig weitergeleitet wird. Das heißt, wir sind hier im Bereich Gehörgang und Mittelohr. Bei der Schallempfindungsschwerhörigkeit haben wir das Problem im Innenohr oder der Hörbahn.
Genau. Also Schallleitungsschwierigkeit kann zum Beispiel sein Ohrschmalz, kann sein ein Paukenerguss, also Sekrete im Mittelohr, aber auch eine Unterbrechung der gehörknöchlichen Kette oder auch einfach nur eine Rigidität der Kette, also eine Versteifung.
Wie zum Beispiel bei der Otosklerose, bei der der Stapes letztlich im runden Fenster festwächst.
Genau, das kann ganz viele Ursachen haben. Die Otosklerose ist eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel, aber auch wieder nicht, denn bei der Otosklerose kommt es zusätzlich zur Schallleitungsschwierigkeit, auch zu einer Schallempfindungsschwierigkeit. Und dann spricht man von einer sogenannten Kombinitenschwierigkeit. Ich will das jetzt nicht vertiefen, aber die Otosklerose ist so eine ganz spezielle Erkrankung, vor allem für uns Otochirurgen. Zurück zur Schallempfindungsschwierigkeit. Das Synonym ist auch sensorineurale Schwierigkeit und das Wort beschreibt es eigentlich ja schon ganz gut. Der Schaden ist am Sensor, also Innenohr, oder eben am Neuron.
Gut, bevor wir uns jetzt direkt auf die Pathologie stürzen, vielleicht nochmal ganz allgemein einen Schritt zurück. Generell hören ist ja so, dass der Schall auf die Ohrmuschel trifft und über die Ohrmuschel geht er dann in den Gehörgang und dann aufs Trommelfell. Dabei hilft uns die Ohrmuschel tatsächlich durch diese Trichterfunktion ganz gut die Schallwellen zu sammeln und verstärkt durch die Form insbesondere auch die hohen Frequenzen, also Töne zwischen 5 und 10 Kilohertz, was fürs Sprachverstehen relativ wichtig ist. Und das Trommelfell wird letztlich dann in Schwingung versetzt und die Schallenergie wird über die drei Ossikel, also Hammer, Amboss und Steigbügel, auf das ovale Fenster übertragen und dann eben aufs Innenohr.
Und da geht schon ziemlich viel Energie verloren, weil ja die Impedanz in der Flüssigkeit, also im Innenohr, viel höher ist als im Mittelohr. Der Größenunterschied zwischen Trommelfell und ovalem Fenster, das ist ungefähr ein Verhältnis von 17 zu 1, hilft. Und die Getriebeübersetzung der Ossikel trägt auch dazu bei. Also das Verhältnis ist ungefähr 1,3 zu 1. Das heißt, das Mittelohr ist so eine Art mechanischer Verstärker und diesen Vorgang nennt man auch Impedanzanpassung.
Dann sind wir jetzt mit dem Schall oder mit der Schallenergie im Innenohr. Hier setzt sich dann die Schallwelle als sogenannte Wanderwelle in der Cochlea, in der Flüssigkeit fort. Und die Cochlea selbst ist tonotop organisiert. Das heißt, die hohen Töne mit kurzen Wellenlängen haben das Energiemaximum am Anfang der Cochlea. Tiefe Töne mit langer Wellenlänge haben das Energiemaximum am Apex der Cochlea. Das kann man sich ganz gut merken. Tiefe Töne werden tief in der Cochlea abgebildet.
So ist es und so werden die unterschiedlichen Frequenzen in der Cochlea auch aufgelöst. Wir nennen das auch Frequenzdispersion. Ich liebe dieses Wort. Und so kam es dann auch, warum ich dann eben das Fach HNO gewählt habe und das hat mich direkt am Anfang in den Bann gezogen.
Da kann ich mich dran erinnern. Das hattest du in unserer ersten Folge erzählt. Das ist die Signaltransduktion der Haarzellen.
Ja, da hatten wir in der ersten Folge drüber gesprochen, was uns so angezogen hat an dem Fach.
Wir haben ja zwei Arten von Haarzellen in der Cochlea. Einmal die innere Haarzelle, die die eigentliche Sinneszelle ist und eine Synapse zum Hörnerven hat. Und dann haben wir die 3 bis 4 Reihen der äußeren Haarzellen, die letztlich den Ton oder die Welle verstärken. Es ist eine Art Vorverstärker wie bei der Hi-Fi-Anlage.
Ganz genau. Auf diesen Haarzellen sind sogenannte Stereozilien. Die werden einfach durch diese Wanderwelle ausgelenkt. Und dann öffnet sich oben so ein kleiner Kanal und an der Spitze strömen Kaliumionen ein. Schlussendlich ist es nichts anderes als eine Depolarisation der Zelle und dann kommt es auf der anderen Seite, also im Bereich vom synaptischen Spalt, zu einer Ausschüttung von Glutamat. Es wird unter anderem vermittelt durch Otoferlin, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen kurz. Und ja, dann wird der Hörnerv depolarisiert.
Otoferlin ist ein extrem spannendes und aktuelles Thema. Ich denke, da kommen wir nochmal ein bisschen ausführlicher im Rahmen der Folge über genetische Schwerhörigkeit drauf zu sprechen, denn da gibt es ja einen ganz neuen Therapieansatz. Da haben wir ja vor ein paar Wochen jetzt die erste Gentherapie bei Hörstörungen in Deutschland durchgeführt, was super spannend ist.
Absolut, ist aber auch super selten. Also häufiger sehen wir Schäden an der äußeren Haarzellen, die sind wesentlich empfindlicher. Die äußeren Haarzellen, das sind ja die Verstärkerzellen, sind in der seitlichen Membran mit einem Protein dicht bepackt, das heißt Prestin. Und wenn die Zelle depolarisiert wird, kommt es zu einer Konformationsänderung von dem Prestin und dadurch wird die Zelle länger. Und bei der Repolarisation, da verändert sich das Prestin wieder in einen kleineren Zustand und die Zelle wird kürzer. Und das geht so brutal schnell, dass die Zelle anfängt zu oszillieren und dann schlussendlich durch diese Oszillation oder Vibration den Schall für die innere Haarzelle verstärkt. Total spannender Mechanismus.
Hat da nicht auch Professor Zenner mit dran gearbeitet?
Ja, ist so. Und das ist, glaube ich, das, wofür er den Leibniz-Preis bekommen hat. Beeindruckend.
Absolut. Der Hörnerv, also letztlich das erste Neuron, schaltet dann im Hirnstamm aufs zweite Neuron um. Und dann geht es weiter über die superioren Olivenkerne, die für die binaurale Verarbeitung ziemlich wichtig sind. Geht weiter über den Colliculus inferior, dann Umschaltung auf dritte Neuron, weiter zum Corpus geniculatum mediale, bis letztlich nach erneuter Umschaltung zum auditorischen Cortex. Und teilweise kreuzt die Hörbahn ja auch, also ist relativ kompliziert tatsächlich.
Ja, und das macht dann das Ganze teilweise ziemlich kompliziert, muss man sagen. Und es kommt noch dazu, dass die Hörminderung nicht die einzige Hörstörung ist. Also bei Hörstörung denken wir ja erstmal an Hörverlust, aber es gibt ja noch anderes, wie zum Beispiel Tinnitus, also ein Ohrgeräusch, oder Hyperakusis, also eine Empfindlichkeit für Geräusche, die halt, wo normale Geräusche als zu laut empfunden werden. Und anders als bei der klassischen Schwerhörigkeit ist es eben schwieriger, diese Erkrankung zu messen und objektive Messungen gibt es ohnehin nicht.
Ja, und gerade das Thema Tinnitus ist, glaube ich, ein Thema, was jetzt auch im Rahmen der Hörstörung den Rahmen sprengen würde. Da brauchen wir, glaube ich, in der kommenden Folge mal eine komplette Folge für. Aber du hast gesagt, es gibt keine objektiven Messungen dafür. Messung ist ein gutes Stichwort. Generell unterscheiden wir in der Diagnostik ja zunächst mal in objektive Messungen und in subjektive Messungen.
Genau. Also subjektive Messungen sind zum Beispiel Tonaudiometrie oder Sprachaudiometrie. Das sind also Messungen, bei der der Patient aktiv mitmachen muss. Also er muss zum Beispiel ein Knöpfchen drücken, wenn er einen Ton hört, oder er muss versuchen, Worte nachzusprechen. Das bedeutet, dass es bei kleinen Kindern schwierig sein kann, aber auch zum Beispiel beim Gutachten. Also wenn der Patient dich einfach, sagen wir mal, bescheißen will, das kann vorkommen. Aber auch bei psychogener Schwierigkeit. Und da ist es eben ein ganz wichtiger Faktor.
Genau. Und objektive Messungen brauchen keine aktive Mitarbeit. Also zumindest müssen die Patienten keine Knöpfe drücken oder sowas. Aber das ist wichtig, die müssen trotzdem mitmachen, denn sie müssen ruhig sein. Und das kann manchmal schwierig sein bei Kindern, die die ganze Zeit irgendwie rumhampeln. Und da kann es ein Problem geben, die objektiven Messungen durchzuführen.
Ja, okay. Fangen wir mal mit den subjektiven Messungen an. Also das Arbeitspferd der Audiometrie ist sicherlich die Reintonaudiometrie. Im Endeffekt ist es ein relativ einfaches Verfahren. Es werden Töne in unterschiedlichen Frequenzen vorgespielt. In der Regel fängt man bei 125 Hertz unten an im Spektrum und endet oben bei 10 Kilohertz. Man kann bis zu 16 Kilohertz messen. Die Töne können auf zwei unterschiedliche Art und Weisen vorgespielt werden. Das eine ist klassischerweise über einen Kopfhörer, das nennt man dann Luftleitung. Und die andere Möglichkeit ist über den Knochen auf dem Mastoid, also hinter dem Ohr, das ist der Warzenfortsatz. Und da setzt man dann einen sogenannten Knochenleitungsbügel auf und der überträgt dann die Schallwellen auf den ganzen Schädel. Diese Töne werden dann typischerweise in 5 Dezibel-Schritten, das ist die Einheit für die Lautstärke, eben präsentiert. In Deutschland ist es so, dass in vielen Kliniken oder auch Praxen eine kontinuierliche Präsentation gemacht wird. Das heißt, man zieht den Lautstärkeregler einfach hoch. Es gibt Gründe dafür, das eine zu machen und das andere will ich jetzt hier nicht vertiefen. Wir machen es zum Beispiel kontinuierlich oder man sagt auch 1 dB-Schritte, aber es stimmt nicht, es ist kontinuierlich. Und bei uns ist das auch okay, weil wir haben halt ein super spezialisiertes Team hier, das mir zufälligerweise auch untersteht. Und das ist nur zulässig kontinuierlich, wenn man wirklich Profi ist.
Also jetzt haben wir die Hörschwelle ermittelt und schauen uns das Tonaudio an. Da steht oben von links nach rechts die Frequenz, von eben tief nach hoch. Und an der Seite steht von oben nach unten die Einheit Dezibel Hearing Level. Beim normalen Audiogramm sieht man 2 Linien direkt quasi übereinander oder nebeneinander. Und das ist eben Luftleitung und Knochenleitung. Und die Knochenleitung ist dabei immer besser als die Luftleitung. Also zumindest liegt sie in dem Tonaudiogramm oberhalb. Aber wenn wir jetzt unseren Stimmgabeltest machen, dann kommen wir eigentlich auf ein anderes Ergebnis.
Ja, ich glaube, weiß, worauf du hinaus willst. Also eigentlich ist die Luftleitung besser als die Knochenleitung. Das ganze Audiogramm ist ehrlicherweise ein bisschen, man würde sagen, gefaked. Einfach damit es für uns Ärzte leichter verständlich ist. Und nicht nur für Ärzte, auch für Patienten und für Akustiker. Die Nulllinie, die man in so einem Audiogramm sieht, ist gar keine echte Nulllinie. Und die echte, ideale Hörschwelle liegt auch nicht linear. Also wenn wir ein normales Audiogramm sehen, sehen wir ja eine Linie. Jetzt bei einem Kind zum Beispiel oder bei einem jungen Erwachsenen. Was man als normalhörig bezeichnen würde. In Wirklichkeit ist das eigentlich eine Kurve. Und diese Kurve wurde einfach normiert, damit sie aussieht wie eine Linie. Und die Knochenleitung wurde eben auch so normiert, dass sie eben über der Luftleitung liegt. Und eigentlich ist das ja auf den ersten Blick auch logisch, denn wenn man das gesamte System misst und dann nur ein Teil vom System, die Knochenleitung, da kann das eine Teil vom System, die Knochenleitung, ja nicht schlechter sein als die Gesamtleistung.
Ja, das stimmt. Also das ist logisch. Aber nochmal zurück zum Stimmgabeltest.
Unbedingt, den haben wir jetzt ja ausgespart. Das ist ja etwas, das machen wir täglich. Das sind jetzt keine Relikte aus dem Lehrbuch. Das habe ich gedacht, als ich das erste Mal fürs Physikum gekreuzt habe. Nee, also diese Stimmgabelteste gehören zu einer HNO-Untersuchung obligat dazu.
Und man, wir können sie beim Namen nennen, das sind Rinne und Weber. Zuerst der Weber, da setzt man die Stimmgabel in der Mitte des Schädels auf, geht auch die Nasenwurzel oder man kann auch an den Schneidezähnen am Oberkiefer das Ganze aufsetzen. Das ist nur hygienischer, wenn man das aufs Haupthaar setzt.
So, jetzt habe ich auch einen Merksatz. Und zwar, ich habe mir das gemerkt, den Weber, der kommt in die Mitte, weil das W symmetrisch ist.
Sehr gut.
Okay, jetzt können sich keine Ausreden mehr. Staatsexamensprüfung, Albrecht Wolpert, keine Ausreden mehr. Weiter.
Gut, wenn der Ton der Stimmgabel jetzt in ein Ohr lateralisiert wird, dann heißt das, dass wir entweder in dieses Ohr, wo wir lateralisieren, eine Schallleitungsschwerhörigkeit haben oder im kontralateralen Ohr eine Schallempfindungsschwerhörigkeit. Und deswegen brauchen wir immer noch den zweiten, nämlich Rinne. Und da setzt man dann die Stimmgabel aufs Mastoid. Und wenn der Patient das nicht mehr hört, dann nimmt man die Stimmgabel vors Ohr und fragt den Patienten, ob der Ton wieder da ist. Und das kann man auch abkürzen, dass man die Stimmgabel nur aufs Mastoid setzt und dann vor das Ohr geht und den Patienten fragt, ob er den Ton lauter hören kann.
Ja, und im Normalfall ist es auch diese schnelle Variante, die du erklärt hast, absolut ausreichend, denn der Ton ist typischerweise deutlich lauter vor dem Ohr als auf dem Mastoid. Also die Luftleitung ist besser. Und man sagt dazu dann, der Rinne ist positiv. Wenn der Ton vor dem Ohr leiser ist als auf dem Mastoid, dann liegt eine relevante Schallladungsschwierigkeit vor und dann sagt man, der Rinne ist negativ.
Und du sagst schon relevant, ne? Also der Test ist relativ unpräzise. Das heißt, bei einer kleinen Schallleitungsschwierigkeit kann Rinne immer noch positiv sein.
Ja, das stimmt. Trotzdem sind die Stimmgabelteste wichtig, weil sie eben schnell gehen. Man hat eben auch nicht immer die Möglichkeit, ein Audiogramm zu machen. Manchmal sind die Patienten auch nicht compliant. Kinder können das eigentlich schon ziemlich gut angeben. Und manchmal nutze ich das eben auch, um zu überprüfen, ob so ein Audiogramm auch plausibel ist. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wenn Patienten eine starke Asymmetrie haben oder postoperativ, da ist ein Verband und ein bisschen Wunde. Oder bei Kindern, da ist es so, da kann man dann schauen, passt denn die Ergebnis von der Stimmgabelprüfung zu dem vom Audiogramm?
Kurz zusammengefasst, Tonaudio wichtig, aber immer auch an Rinn und Weber denken und Rinn und Weber machen. Wir haben ja tatsächlich hier in Tübingen zwei Stimmgabeln, also C2 und C3. Das entspricht 512 Hertz und 1024 Hertz. Das heißt, wir können schon quasi am Krankenbett direkt zwei Frequenzen abdecken.
Ja, und an alle möglicherweise zukünftigen Kollegen, also Professor Löwenheim lässt sogar Stimmgabeln mit unserem Namen gravieren. Und jeder hat zwei persönliche Stimmgabeln. Das finde ich schon ziemlich cool, muss ich sagen. Oder? Also finde ich für einen Chef echt cool. Gut, kommen wir zum Sprachaudiogramm. Der wichtigste Test in Deutschland ist der sogenannte Freiburger Sprachtest. Der ist ziemlich alt. Ich glaube, das ist möglicherweise sogar der älteste Sprachtest weltweit. Aber da will ich mich nicht festnageln lassen. Und bei diesem Freiburger Test gibt es zwei bekannte Teste. Einmal den Einsilbertest und dann den Zahlentest. Der Zahlentest ist eben für mehrsilbige Zahlen. Und der Einsilbertest ist deutlich wichtiger. Der Einsilbertest wird zum Beispiel für die Indikation von Hörgeräten verwendet. Und da nimmt man dann die Prüflautstärke 65 dB. Und das läuft so ab. Man bekommt dann Kopfhörer aufgesetzt und mittlerweile läuft das von der CD ab oder aus dem Computer. Früher hat man das vorgesprochen. Bekommt man 20 einsilbige Worte, und also Haus, Maus, Klaus, raus. Und die muss man eben nachsprechen. Und dann wird identifiziert, wie viel Prozent von diesen Worten man eben verstanden hat.
Genau. Und das bei 65 Dezibel, wie du gesagt hast, weil eben 65 Dezibel ungefähr die Lautstärke ist, wenn wir uns normal unterhalten.
Genau, das ist in Deutschland so. In Frankreich zum Beispiel gibt es einen anderen Test. Also diese Teste sind international überhaupt gar nicht gut vergleichbar, weil die nicht alle genau das Gleiche messen. Wir haben eine internationale Studie gemacht, die erste Studie zur Innenohrregeneration weltweit, die Regain-Studie, kann man mal googeln, ist eigentlich schön publiziert unter Nature Communications. Und da haben wir das in drei Sprachbereichen gemacht, also im englischsprachigen Bereich, in Deutschland und in Griechenland. Und da die Griechen haben nur zwei Silbersprachteste. Und da gibt es auch nur genau diesen einen. Und in England wurde mit 60 dB präsentiert die Silber, soweit ich mich erinnern kann. Das heißt, diese Teste sind lokal in der Sprache sehr speziell und sind nicht unbedingt direkt vergleichbar. Also in Deutschland Freiburger Einsilbertest, wichtigster Sprachtest. Für Hörgeräte testet man bei 65 dB und die Grenze ist 80%. Also wenn man 80% versteht oder schlechter, dann kann man ein Hörgerät indizieren. Gibt noch so ein paar andere Kriterien, aber der Sprachtest ist der wichtigste. Dazu muss man sagen, dass heutzutage natürlich Einsilber gar nicht mehr so relevant sind für die Sprache. Wichtiger sind ja eigentlich Satzteste, weil da eben diese Verständlichkeit im Alltag mitgeht. Und die sind aber noch nicht standardisiert in Deutschland für die Hörgeräteindikation, spielen vor allem beim CI eine große Rolle. Zweites Problem ist, dass wir im Sprachbereich im Alltag ja häufig die größten Probleme im Störgeräusch haben. Und auch fürs Störgeräusch gibt es keine echte Standardisierung. Also alle nehmen ein Störgeräusch zum Beispiel von 60 dB, wenn sie eine Hörgeräteindikation im Störgeräusch machen wollen. Aber dazu gibt es keine offizielle DIN-Norm. Genau, also das ist jetzt schon ziemlich in die Tiefe gehend. Aber der Freiburger Test, muss man sagen, ist trotz seines Alters ziemlich gut. Da gibt es ziemlich viele unterschiedliche Testlisten, hat man ein paar rausgeschmissen. Und nachdem man jetzt eine gut balancierte Listen hat, also quasi, dass alle ungefähr gleich gut abschneiden, hat man auch eine gute Korrelation zum Reintonaudiogramm. Und zwar da zum sogenannten PTA4, also zum Durchschnitt von 0,5, 1, 2 und 4 Kilohertz.
Und anders als jetzt beim Reintonaudiogramm können wir das Sprachaudiogramm sowohl mit Kopfhörer messen, aber eben auch im Freifeld. Also über Lautsprecher, die eben genormt aufgestellt sind. Und das ist zum Beispiel wichtig, wenn man die Hörgeräte überprüfen will oder das Zusammenspiel auch bei der Ohren. Und das geht natürlich mit dem Kopfhörer so nicht.
Genau, deswegen ist auch vorgeschrieben, also man muss, wenn man Hörgerät, jetzt, ich meine, wir werden ja nochmal zum Thema Hörgeräte nochmal eine ganze Reihe machen, aber ich finde es ganz interessant, was ja ein wichtiges Thema ist. Beim Hörgerät muss man, damit es von der Krankenkasse bezahlt wird, mindestens 20% Verbesserung erreichen. Und die muss man ja irgendwie nachweisen. Und man kann mit dem Kopfhörer eben extrem schlecht dann diese Hörgeräteüberprüfung machen. Deswegen gibt es diese Freifeldmessung.
Okay, jetzt haben wir schon relativ lang über die subjektiven Hörmessungen gesprochen. Vielleicht können wir noch 2-3 Worte verlieren über die objektiven Hörmessungen. Ich würde sagen, OAEs, Tympanogramm und Bera sind da interessant.
Genau. Also das, die Subjektiven sind brutal wichtig, die Objektiven aber auch und die werden auch immer wichtiger. Ich fange mal an mit dem Tympanogramm und dem Stapediusreflex. Beim Tympanogramm misst man die Impedanz des Trommelfells, also den Widerstand und somit die Beweglichkeit. Da steckt man so eine kleine Sonde in den Gehörgang, die luftdicht ist und dann ändert man den Luftdruck im Gehörgang und präsentiert gleichzeitig einen Ton und schaut, wie dieser reflektiert wird. Und dann erhält man mehr oder weniger eine Druckvolumenkurve. Und wenn jetzt zum Beispiel bei einem Kind Flüssigkeit im Mittelohr ist, also ein Paukenerguss, dann bleibt diese Kurve flach. Wenn jetzt ein Unterdruck ist, dann ist diese Kurve in den negativen Bereich verzogen. Und so kann man eine ganz gute Aussage über die Druckverhältnisse im Innenohr treffen. Beim Stapediusreflex stimuliert man zusätzlich mit lauten Tönen den Musculus Stapedius. Da gibt es diesen Reflex eben. Und dann wird dieser Stapediusreflex ausgelöst und zieht aber den Muskel am Stapes. Und dann können wir über das Tympanogramm diese Impedanzänderung am Trommelfell messen.
Und das kann man gut einsetzen eben beim Krankheitsbild der Otosklerose.
Ja, ganz genau. Also da ist der Steigbügel fixiert. Typischerweise haben die sonst ein Picobello, Trommelfell und Mittelohr. Und da kann man eben sehen, dass unter anderem eben sich da gar nichts bewegt.
Gut. Als nächstes hatten wir ja schon die OAEs bei den äußeren Haarzellen erwähnt. Diese entstehen durch die aktive Verstärkerfunktion der äußeren Haarzellen. Und die können spontan auftreten. Das ist ungefähr bei der Hälfte der normal hörenden Menschen ist das so, dass man spontane OAEs messen kann oder eben bei Stimulation produziert werden. Und das machen wir uns zunutze. Und was wir genau machen, ist, dass die Schallemission der äußeren Haarzellen im Gehörgang mit extrem empfindlichen Mikrofonen aufgenommen wird.
Genau. Also die Geschichte der OAEs ist ja, glaube ich, so, dass ein britischer Kinderarzt die Geräusche aus dem Ohr gehört hat. So hat man ihm die Töne aus dem Ohr das erste Mal dokumentiert. In der Klinik spielen vor allem zwei Arten der otoakustischen Emissionen eine Rolle. Das sind einmal die TE-OAEs, die transitorisch evozierten OAEs, und die DP-OAEs, die Distorsionsprodukte otoakustischer Emissionen. Bei den TOAEs wird einfach nur ein Klickgeräusch präsentiert. Das ist relativ breitbandig. und dann eben das Spektrum der otoakustischen Emissionen gemessen über dieses Mikrofon. Das ist eine ziemlich schnelle Untersuchung, weil die halt in einem Schritt geht und damit kriegt man schon eine sehr gute Einschätzung über die Funktion der äußeren Haarzellen. Die DPOAEs sind deutlich präziser und aus meiner Sicht auch das deutlich bessere Verfahren. Darin wird auch nach wie vor noch ziemlich intensiv geforscht, auch hier in der Klinik. Bei den DPOAEs präsentiert man eben zwei Töne, die in einem speziellen Verhältnis zueinander stehen. Und dadurch entsteht ein Verzerrungsprodukt oder auch eben Distorsionsprodukt. Und wenn man hier stimuliert, nimmt man eben Töne und kann dementsprechend auch relativ präzise Angaben über einzelne Frequenzen treffen.
Wichtig zu den OAEs ist zu ergänzen, dass wir bis zum Innenohr Luft brauchen. Das heißt, die OAEs können wir nicht durch Flüssigkeit hindurch messen. Das heißt, wenn gerade bei Kindern ein Paukenerguss besteht, dann können wir die OAEs meistens so nicht mehr messen. Da sind die ausgefallen. Und die DPOAEs sind zwar frequenzabhängig, aber die sind natürlich nicht so präzise wie ein richtiges Reintonaudiogramm.
Ja, das stimmt. Also erstmal dieser Missbrauch der OAEs bei den Kindern, das ist tatsächlich ein sehr häufiger Einsatz. Also wir nehmen das bei den Kindern und messen gar nicht die äußeren Haarzellen, sondern wir messen einfach, dass da wahrscheinlich ein Erguss ist im Zusammenhang mit dem Tympanogramm und das machen wir extrem häufig. Diese Messung der OAEs für die Hörschwelle ist immer weiterentwickelt worden und mittlerweile kann man tatsächlich ziemlich gut die Hörschwelle abschätzen, wenn auch nicht ganz so präzise wie mit dem Tonaudiogramm und auch mittlerweile auch bei Hörgeschädigten. Das ist was Neues. Und vielleicht noch ein Kommentar zu OAEs und Kindern. Die werden ja seit vielen Jahren beim Neugeborenen-Hörscreening eingesetzt und mit dem Ziel, Hörstörungen so früh wie möglich zu identifizieren, also meistens sogar noch in der Klinik.
Jetzt gibt es natürlich aber auch eine Ausnahme und es gibt es ja relativ selten, aber es gibt es, dass die äußeren Haarzellen ganz normal funktionieren, aber die innere Haarzelle ein Problem hat, wie eben zum Beispiel bei der Otoferlin-Mutation. Und dann haben wir ganz normale OAEs, obwohl der Patient trotzdem nicht hören kann.
Ja, das ist richtig. Also da haben wir noch keinen, das ist super selten, wie du sagtest, aber da haben wir noch eine kleine diagnostische Lücke.
Gut, aber es ist ja gut, dass das extrem selten vorkommt. Und du hast schon gesagt, wir haben ein Neugeborenen-Screening, weil es einfach extrem wichtig ist, Hörstörungen so früh wie möglich zu erfassen. Und da haben wir regelmäßig, dass die OAEs bei den Neugeborenen beim Hörscreening auffällig sind, weil vielleicht noch Fruchtwasser irgendwo im Gehörgang oder im Mittelohr ist. Und dann kommen die ja zur Bera zu uns.
Genau, das ist richtig und das ist eben auch sehr wichtig. Und was ist die Bera? Da machen wir eigentlich so eine Art Mini-EEG von der Hörbahn. Also man präsentiert einen akustischen Reiz, das ist meistens ein Klick oder auch ein Chirp, das ist sowas ähnliches wie ein Klick. Und dann leitet man mit Elektroden eben die elektrische Antwort entlang der Hörbahn ab. Mit der Bera kann man verschiedene Fragestellungen beantworten. Wir nehmen sie meistens bei Kindern, um eben einen objektiven Hörstatus zu bekommen.
Und das ist dann die sogenannte Schwellen-Bera. Das heißt, man stimuliert mit unterschiedlichen Lautstärken und schaut, ab welcher Lautstärke man eine elektrische Antwort finden kann.
Genau, und dafür müssen die Kids halt schlafen, weil die Untersuchung super empfindlich ist. Einfach weil jedes Geräusch die Messung verfälschen kann. Da reicht schon die Atmung. Aber was an Bewegung noch oben drauf kommt, zerstört eigentlich die Untersuchung. Und um die Messqualität zu verbessern, macht man unglaublich viele Messungen hintereinander in einer sehr schnellen Rate. Und mittelt dann das Ergebnis über eine sogenannte FFT, also Fast-Fourier-Transformation, weil sonst würde man da überhaupt nichts draus lesen können.
Und das ist ja auch der Grund, warum wir diese Untersuchung häufig in Narkose machen. Und gerade bei Kindern ist es ja auch so, dass die häufig einen Paukenerguss haben, vielleicht ein Paukenröhrchen brauchen, dass die Adenoide groß sind. Und das lässt sich natürlich dann gut kombinieren.
Genau, also die Alternative ist halt im natürlichen Schlaf und man kann den mit Melatonin einleiten. aber das kann dann dauern. Das Melatonin ist eben nicht so richtig effektiv immer. Früher hat man da stärkere Hämmer genommen, sage ich mal, zum Beispiel Barbiturate, Chloralhydrat. Das war sehr effektiv und ging schnell, aber das ist eben auch riskant. Ne? Man weiß ja, dass man Barbiturate bis heute nicht antagonisieren kann. Deswegen haben die in der Klinik bis auf sehr wenige Fragestellungen auch keinen Stellenwert mehr.
Okay, ich denke, jetzt haben wir die wichtigsten objektiven und subjektiven Messungen besprochen. Dann reicht's doch für heute. Ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Wir haben jetzt in unserer ersten Folge zu den Hörstörungen über die Schallempfindungsschwierigkeit und die Schallleitungsschwierigkeit gesprochen. Und wir haben kurz angerissen, wie der Schall überhaupt übers Ohr in unseren Körper kommt und verarbeitet wird. Wir haben eben über die subjektiven und die objektiven Verfahren gesprochen. Einmal die apparative Diagnostik, aber eben auch Stimmgabeltests. Zur Wiederholung, subjektive Verfahren sind Reintonaudiometrie, Sprachaudiometrie, das sind die wichtigsten. Und die objektiven Verfahren hatten wir die OAEs und da gibt es die DPOAEs und die TEOAEs. Wir hatten die Tympanometrie und wir hatten die BERA.
Wie immer tipptopp zusammengefasst, Tobias.
Okay, dann bleibt mir noch zu sagen, dann war das Folge 17 von Hals über Kopf. Wir hören uns.
Tschüss.
Tschüss. Yo, let's talk about ENT. AV, let's chat. It's all about the knowledge. The doctor in the lab. Talking ears, nose, throat. That's what we do. Diagnosing symptoms. Keeping you all brand new. Let's talk about ENT. Come on and learn with me. All about the treatment from A to Z. From allergies to tonsils. We'll take care of you. Let's talk about ENT. That's what we do.